Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wir wollen am Ende dieses Vatertages wissen, warum die Mütter immer noch die meiste Arbeit machen, gerade in Corona-Zeiten. Dann sind wir verabredet mit dem Intendanten des Berliner Ensembles, der uns erklären soll, wie er in Viruszeiten Theater machen will und woher er den Optimismus nimmt, dass er seine neue Saison regulär öffnen kann. Und wir sind in München, wo das Radio aushilft, wenn das Theater nicht spielen kann. So, das war ja schon dieser Vatertag, der erste in Corona-Zeiten, wenn man so will. Was bedeutet, heute wird besonders klar, wie schwer es Mütter haben, meistens nämlich schwerer als die Männer. Eine Frau, die sich viel mit dem Thema Gleichberechtigung in ihrer publizistischen Arbeit beschäftigt hat, ist die Autorin Theresa Böcker. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herrentag, Männertag, Vatertag, gibt ja so verschiedene Bezeichnungen für den Tag, der heute ja eigentlich auch Christi Himmelfahrt war. Spielte das heute für Sie eigentlich, für Ihren persönlichen Tag, für Ihre Tagesgestaltung irgendeine Rolle?
Nein, gar nicht. Mein Partner, das Baby und ich, wir waren heute nur spazieren und haben gedacht, wir begegnen vielleicht doch Gruppen mit Bollerwagen, aber das war tatsächlich nicht so. Also beim Spazierengehen konnte man nichts davon spüren, dass heute der Vatertag oder der Männertag traditionell begangen wird.
Dürfen denn Männer diesen Tag besonders feiern?
Ich würde das eigentlich ähnlich sehen wie beim Muttertag. Also Vatertag kann eigentlich auch jeden Tag sein. Vaterschaft ist ja auch etwas, das nicht pausiert, das nicht nur an einem Tag stattfindet. Von daher finde ich diese Mottotage prinzipiell so ein bisschen schwierig, weil man natürlich fragen könnte, was soll das und muss da jetzt speziell was gefeiert werden? Wofür brauchen wir das eigentlich?
Vielleicht für Männlichkeitsbilder, dass Männer einen Tag lang über ein modernes Männlichkeitsbild verstärkt nachdenken?
Das wäre natürlich eine schöne Umdeutung. Ich glaube, so wurde der Vatertag bislang noch überhaupt nicht begangen.
Weil war jetzt mein Vorschlag, weil mein spontaner Vorschlag ist.
Eigentlich ein sehr schöner Vorschlag. Den könnte man vielleicht mal aufgreifen und schauen, wie weit man ihn fürs nächste Jahr bekommt. Da er heute auch ganz anders begangen werden musste, weil man eben nicht durch die Gegend ziehen kann. Und er wird ja, wenn jetzt alles normal ist, draußen prinzipiell eher als Männertag begangen, wo es nicht um Familie geht, wo es nicht um Vaterschaft geht. Aber wenn wir mal schauen, wo stehen wir eigentlich als Gesellschaft in puncto Gleichberechtigung oder auch moderne Männer- und Vaterrollen, dann ist da noch einiges zu tun und dafür einen Tag zu schaffen, wäre sicherlich nicht schlecht.
Das stört ja auch ein Glas Bier nicht. Das kann man ja auch mit ein bisschen Alkohol machen vielleicht, solange man es nicht übertreibt.
Ja, das kann man, genau, oder ein alkoholfreies Bier geht
ja. Das geht ja vielleicht auch.
Ja. Ja, wenn man den Überblick über die Kinder behalten möchte, dann wäre das vielleicht ratsam.
Ja, und die Kinder vielleicht auch mitnehmen, oder? Auch kleinere Kinder auf einen kleinen Herrentagsausflug.
Ja, die freuen sich ja auch draußen zu sein.
Weil Sie sagen, dass es ja auch um Gleichstellung geht, gerade auch in schwierigen Zeiten. Ich meine, Studien sagen es ja, dass in der Corona-Krise wieder die alten Rollenmodelle gelebt werden. Also die Frau kümmert sich um Familie und Haushalt, der Mann um den Job. Also offenbar scheint ja die Gleichstellung von Mann und Frau sehr anfällig zu sein in gesellschaftlichen Stressphasen, oder?
Ich würde sagen, das wird jetzt einfach nur noch mal offenkundiger, weil wirklich weit oder vollkommen gleichberechtigt waren wir in Deutschland auch vor der Corona-Krise noch nicht. Das sieht man eigentlich sofort, wenn man in die Daten guckt, wie die Arbeitsteilung immer noch zwischen Frauen und Männern gelebt wird. Denn es ist nach wie vor so, dass Frauen wirklich am allermeisten in Teilzeit arbeiten. Wirklich viele Frauen, wenn sie Mutter werden, auch gar nicht arbeiten. Und der Anteil der Paare, die sich beides 50-50 aufteilen oder wo auch Mann und Frau in Vollzeit arbeiten, der ist wirklich gering. Er liegt nur bei ungefähr 10%.
Und ist gleichzeitig auch eine Frage des kulturellen und sozialen Milieus, oder? Wo man wie Gleichberechtigung lebt.
Das auch. Also Gleichberechtigung ist schon häufiger ein Mittelschichtsphänomen. Das sieht man ganz besonders an der Elternzeit und am Elterngeld. Das ist eben leider auch so strukturiert, dass Mittelschichtspaare es einfach einfacher haben, diese Modelle zu leben. Und Elterngeld oder Elternzeit etwas ist, das Menschen oder gerade auch Väter mit geringerem Einkommen sich seltener leisten können.
Aber gleichzeitig eben die Corona-Krise, von der eben zum Beispiel die Soziologin Jutta Almendinger auch letztens gesagt hat, auch in einem Vergleich von verschiedenen Studien und Untersuchungen. Sie hat sogar gesagt, dass die Gleichberechtigung um 3 Jahrzehnte zurückgeworfen werden könnte. Nur allein jetzt in diesen paar Wochen starke Corona-Krise. Demnächst wird es ja vielleicht ein bisschen lockerer, auch was zum Beispiel Familienarbeit angeht, wenn die Kitas wieder regelmäßig öffnen. Aber würden Sie dem zustimmen, dieser negativen Diagnose, dass man da um Jahrzehnte zurückgeworfen werden könnte jetzt in dieser Zeit?
Das ist natürlich eine drastische Aussage und das kann man man jetzt auch gar nicht genau quantifizieren. Das Gute ist natürlich, dass gerade schon viele Daten erhoben werden und wir Tendenzen sehen können. Was mich wirklich überrascht hat, war eine Erhebung der Böckler Stiftung, die, glaube ich, letzte Woche veröffentlicht wurde. Und die hat nämlich festgestellt, dass sogar Paare, die eben jetzt schon gleichberechtigt gelebt haben bis zur Corona-Krise, da die Mehrheit in das traditionelle Rollenbild gegangen ist und der Mann wieder mehr Erwerbsarbeiten ging und die Frau sich gerade verstärkt um die Kinder kümmert. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass eben gleichberechtigte Paare nicht die Stabilität haben, dass sie es jetzt in der Krise aufrechterhalten können. Ich glaube, da sieht man schon, wie brüchig das ist und dass Gleichberechtigung sich vielleicht schneller zurückentwickeln kann, als sie sich nach vorne entwickeln kann. Und welche langfristigen Auswirkungen die Corona-Krise haben wird, das kann man gerade natürlich schlecht sagen. Aber was wir eben sehen, ist, dass Frauen gerade häufiger aus Jobs gedrängt werden und es wirklich gut sein kann, dass sie größere Schwierigkeiten haben werden, im Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen und sich die Lebensmodelle in der Modernität doch wieder ein Stück weit nach hinten verschieben. Ob es jetzt 3 Jahrzehnte sind, das kann man natürlich nicht genau sagen. Ich würde es ein bisschen moderater einschätzen, aber wir haben gerade auf jeden Fall eine Rückentwicklung.
Aber warum ist das so? Warum, ich frage jetzt mal vielleicht etwas provokanter, warum wehren sich die Frauen nicht genug?
Ich würde die Verantwortung nicht vorrangig bei den Frauen sehen. Also ich glaube, die Frauen wehren sich schon. Aber die Frage, die ich vielleicht eher zum Vatertag stellen würde, wäre, warum machen die Männer es nicht anders? Also warum sind die Männer auch so bequem und bleiben in ihren alten Rollen, sehen ihre Rolle vor allem in der Erwerbsarbeit? Und warum sagen sie jetzt nicht in der Corona-Krise, es gibt eigentlich keine bessere Zeit als jetzt, als sich gleichwertig um die Kinder und um die Familie zu kümmern? Wo bin ich denn schon mal wirklich ins Homeoffice gedrängt? Wo habe ich die Möglichkeit, eine Lohnfortzahlung zu bekommen, weil ich nicht arbeiten muss? Und gerade in der Krise, wo es wirklich für alle anstrengend ist, wäre ja ein modernes Familienbild, ein modernes Männerbild zu sagen, ja, ich bin 50% für meine Familie da und wir machen das hier gemeinsam.
Und Sie teilen gerade Arbeit und Familienleben in diesem Moment, wo wir das Interview führen. Da wird jemand wach, glaube ich, gerade, ne?
Ja, der zappelt hier so ein bisschen rum. Mal gucken.
Er macht einfach noch ein bisschen mit. Mal gucken. Vielleicht hat er auch was zu sagen. Vielleicht macht er auch seine eigenen Erfahrungen.
Er muss ja mal ein moderner Mann werden.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Wie bekommen, weil Sie sagen, die Männer müssen sich fragen, warum sie nicht umdenken, gerade auch diese Corona-Krise jetzt nutzen vielleicht für ein Umdenken. Wie bringt man denn nun Menschen wie mich, Männer, dazu, tatsächlich umzudenken?
Also Rollenbilder sind was sehr Komplexes und die werden eben von Kindheit an gefestigt und die kann man nicht mal eben so umprogrammieren. Also auch zu erwarten, dass das schnell geht, das ist ein bisschen überzogen, weil wir werden wirklich einige Jahre und Jahrzehnte brauchen für diesen Bewusstseinswandel, würde ich auch mal sagen. Und wir haben ja auch schon einige Männer, die das ganz anders leben. Aber man muss eben wirklich anfangen, mit Kindern darüber zu sprechen. Und ganz wichtig ist eben auch, Kinder das vorzuleben, dass sie eben sehen, ich bin mit meinem Geschlecht überhaupt nicht auf eine Rolle festgelegt, sondern ich kann ganz verschiedene Modelle für mein Leben wählen. Das ist ja einfach auch unter dem Aspekt der Freiheit total wichtig, dass Kinder sich eben vielfältig entwickeln können. Und ich glaube, die Frauen sind da den Männern eben einen Sprung voraus, weil wir die feministischen Bewegungen hatten, die Emanzipationsbewegung, und Frauen heute viel selbstverständlicher unterschiedliche Rollenmodelle leben können, kinderlos bleiben können, eine Karriere machen können oder nicht. Und Männer haben noch nicht diese Vielfalt von Rollenmodellen. Und es wäre aus meiner Sicht für Männer eben auch schöner, wenn sie nicht darauf festgelegt wären, ihr Glück vor allem im Beruf zu finden.
Aber das, was Sie gerade beschreiben, die Fortschritte, die der Feminismus auch gebracht hat für die Selbstbestimmung der Frauen, ist ja immer wieder auch unter gesellschaftlichem Druck, auch unter kulturellem, sozialem Druck. Gerade in Deutschland erleben wir das ja, etwa im Vergleich zu skandinavischen Ländern, dass die Teilzeitmutter als absolute Selbstverständlichkeit angesehen wird, ne?
Ja, aber man könnte natürlich auch nochmal fragen, was ist eigentlich Gleichberechtigung? Weil in Deutschland wird Gleichstellung sehr oft so verhandelt, dass es heißt, dass man eine Karriere in einem Vollzeitjob haben kann mit einem möglichst guten Einkommen. Und das wird dann eben als erfolgreiches Leben gelabelt und dahin werden die Frauen bewegt. Man könnte natürlich dann aber auch ein anderes Modell dem entgegensetzen und sich fragen, ist es nicht vielleicht ein erfolgreiches Leben, wenn man viel Zeit auch für die Familie, für die Freunde, für andere Sachen außer Arbeit hat? Und das würde auch nochmal eine gesellschaftliche Bewegung dann in Gang setzen, die eben diese Ziele verfolgt und sagt, Arbeit ist nicht alles und zu einem guten Leben gehört mehr.
Und das könnte jetzt auch eine Erkenntnis aus der Corona-Krise sein?
Ich denke, das ist es schon, weil wenn man mit Leuten spricht, dann hört man jetzt nicht nur gestresste Rückmeldungen, sondern auch, dass es eigentlich ganz schön ist, dass man entschleunigter ist, dass man mehr Zeit mit der Familie verbringt, dass sich im Beruf auch ganz viel wandelt und vielleicht Sachen, die vorher überflüssig waren, wegfallen. Und da sehen wir ja, dass ein anderes Leben vielleicht dann sogar näher liegt und eigentlich alle auch gar nicht so früh aufstehen und zur Arbeit hetzen wollen.
Das klingt erstmal ganz gut, aber man hört ja auch viel genau die andere Perspektive, ne? Dass junge Familien, die eben ja auch berufstätig sind und ihrem Beruf nachgehen wollen, vielleicht auch gerade in Umbruchphasen sind, ohne Kita-Betreuung zu Hause dann auch noch Homeoffice irgendwie realisieren müssen, tatsächlich unter allerhöchstem Stress sind und das als eine sehr, sehr schwierige Zeit empfinden.
Ja, das ist ja auch natürlich so, weil Kinderbetreuung ist einfach ein eigener Job. Das ist ja nichts, was nebenher läuft und das wird gerade Familien zugemutet. Und ich denke, es ist nicht zumutbar. Das kann man über kurze Zeit machen, aber über diese kurze Zeit sind wir natürlich auch einfach weit hinaus.
Die Kitas müssten jetzt komplett sofort wieder öffnen, schon am Montagmorgen, was sagen Sie?
Das ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt ja auch noch andere. Also wenn die Kitas gerade nicht öffnen können, weil es für die Eindämmung des Virus sinnvoll ist, dann muss man wenigstens Entlastung bei der Arbeit schaffen. Aber beides gleichzeitig geht eben nicht, weil wir haben ja verschiedene negative Auswirkungen, nicht nur auf Eltern, die gestresst sind, sondern Kinder nehmen sich vielleicht auch als Belastung wahr, was eben für die Kinder auch nicht gut ist. Und wenn Eltern sich in Erschöpfungszustände arbeiten, dann haben wir die nächste Gesundheitskrise. Also ich denke, da sollte man wirklich drauf gucken und einfach anerkennen, dass beides nebeneinander, das geht vielleicht für 2 Wochen, aber wir sind jetzt 8 Wochen darin und wir brauchen jetzt andere Lösungen.
Vor allem, es scheint ja so, dass die Last dieser Krise ja sehr stark bei den jungen Familien abgeladen wird, oder?
Ja, also die werden jetzt langsam natürlich Lösungen für die Familien diskutiert. Aber man kann natürlich schon fragen, warum geschieht das eigentlich erst nach 8 Wochen?
Also ich nehme jetzt aus unserem Gespräch, dass Sie aus der Corona-Krise eher eine Chance ableiten für mehr Gleichstellung.
Ja, also die ganzen Themen, die vielleicht auch feministische Autorinnen oder auch Sozialwissenschaftlerinnen schon sehr lange beschäftigen, gerade mit Blick auf den Wandel der Arbeitswelt, die zeigen sich in der Corona-Krise gerade eigentlich. Also würden wir jetzt schon weniger arbeiten? Angenommen, und das gibt es ja zu einem ganz kleinen Prozentsatz auch, wenn Paare zum Beispiel jetzt schon beide in Teilzeit arbeiten, beide 20 Stunden und die gehen beide ins Homeoffice mit Kindern, die können sich ja eigentlich perfekt entlasten. Und das funktioniert eben nicht, wenn beide 40 Stunden arbeiten. Oder Jacinda Ardern, die Ministerpräsidentin von Neuseeland, hat gerade auch wieder einmal die 4-Tage-Woche für Neuseeland ins Spiel gebracht. Ich glaube, da gibt es viele Ideen, die man jetzt bewegen kann, an denen man auch dranbleiben muss. Aber wenn wir jetzt wieder in das alte Modell zurückgehen nach der Corona-Krise, dann würde ja in einer vergleichbaren Situation wieder genau dasselbe passieren. Und ich finde, da könnte man jetzt schon wirklich langfristig denken und schauen, wie wappnen wir uns denn für solche Ausnahmezustände besser und wie kommen wir auch jetzt einfach gesund durch diese Krise, die ja vermutlich noch mehrere Monate mindestens dauern wird?
Sagt Theresa Bücker, die Autorin am Ende dieses Herrentages, Vatertages, Männertages, wie auch immer. Und viele Grüße unbekannterweise an ihren jungen Sohn.
Dankeschön.
Danke für das Gespräch. Und in den nächsten Tagen beginnen ja einige Theater langsam wieder mit dem Spielbetrieb, wenn auch ganz eingeschränkt, etwa in Sachsen oder Nordrhein-Westfalen, aber für eine Stadt, die sich gerne als Theaterhauptstadt sieht, nämlich Berlin, gilt es nicht mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, wenn auch mit der zögerlichen Wiederaufnahme. Hier passiert diesbezüglich nämlich nichts bis zum Beginn der neuen Saison im September. Und auf die hofft auch Oliver Rehse, Intendant am Berliner Ensemble. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Keine Aufführung im Moment und es wird auch so bleiben bis zur nächsten Saison, aber die Proben, vermute ich mal, haben schon begonnen, oder?
Die Proben beginnen jetzt wieder am 2. Juni. Gott von Ferdinand von Schirach und die nächsten Proben dann gleich Anfang der Saison, 13. August. Und die erste Premiere ist vorgesehen für den 4. September.
Das wird dann sein Gott ist nicht schüchtern von Olga Grasnova?
Richtig. Ja. Olga Grasnovas eigene Dramatisierung ihres Romans, der eine doppelte Fluchtbewegung schildert. Eine Fluchtbewegung aus Syrien von einer jungen Schauspielerin. Und zugleich eine Gegenbewegung eines syrischen Arztes, der in Paris eigentlich ein tolles Leben hat und wegen seiner Papiere zurück nach Syrien muss und später auch wieder nach Deutschland flieht. Und diese beiden begegnen sich schon in der Romanvorlage nur peripher an 2 Punkten. Also für Corona inhaltlich tauglich, weil ein Stück, das nicht von Corona handelt, aber durch seine verschiedenen Fluchtbewegungen auch mit Menschen, die sich nicht auf der Bühne anfassen oder begegnen müssen, inszenierbar. Und das tut Laura Lindenbaum. Und ich finde es wichtig, dass wir mit so einem politischen Stoff beginnen, weil wir haben doch auch so langsam alle von Dingen, die nur von Corona handeln, die Nase voll.
Laura Lindenbaum, die Regisseurin dieser Premiere im September. Aber dennoch fragt man sich natürlich, weil Sie gerade auch die Corona-Fähigkeit dieser Premiere betonen, dieser Eröffnungspremiere der neuen Saison.
Ja, muss ich ja.
Naja, gut, aber letztlich stellt da doch die Frage einer gewissen künstlerischen Autonomie auch im Theater. Also inwieweit können Aufführungen überhaupt Corona-fähig sein? Also kann man überhaupt diesen Maßstab jetzt über Monate, wir wissen es ja nicht, vielleicht sogar über Jahre hinweg, anlegen?
Ja, Sie haben recht, es gibt bestimmte Einschränkungen. Natürlich, es gibt krasse Einschränkungen. Diese Abstandsregeln, die bei lautem Sprechen noch heftiger sind, mehr als 1,5 Meter. Aber wir machen ja nicht alles passend. Es gibt Dinge, die sind nicht passend machbar. Blutbädern und sich ablecken, das ist körperliches, vitales Theater. Das versuchen wir gar nicht anzupassen. Aber mit dem Bewusstsein, eben so ein Stück, das von unterschiedlichen Fluchtbewegungen handelt, so zu inszenieren, dass man die paar Momente der Nähe jetzt halt nicht in den körperlichen Clash bringt, das ist möglich. Oder meine Arbeit an dem neuen Stück von Ferdinand von Schirach, Gott, das dann gleich am 10. September Uraufführung haben wird, das ist ein Debattendrama, das spielt vom Deutschen Ethikrat, behandelt Sterbehilfe. Da küsst man sich nicht, da schlägt man sich nicht, schon im Text nicht. Und ich fände das eine vertane Chance, wenn wir nicht die Möglichkeiten, solche Stücke dann endlich live aufzuführen, nutzen würden. Also ich plädiere ganz eindeutig dafür, dass es unsere Freiheit ist und damit ist es die Freiheit der Kunst, die Stücke, die man spielen kann, auch besten Gewissens zu spielen.
Also Stücke, bei denen einfach vom Stoff her oder von der Inszenierungsidee her ganz starke Nähe und Konfrontation, körperliche Konfrontation eigentlich nötig ist, sind im Moment in den nächsten Monaten, in der nächsten Saison eigentlich nicht spielbar.
Selbst da stimme ich Ihnen nicht zu, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Wege, mit so einer Abstandsregel umzugehen. Nehmen wir mal eine Inszenierung wie Panikherz von dem Stoff von Benjamin von Stuckrad-Barre. Die ist zwar auch sehr körperlich, das sind 4 Schauspieler, die erzählen von der Bulimie und von der Drogensucht von dem Protagonisten, von dem Stuckrad-Barre, aber die quatschen auch mit dem Publikum, sowieso schon. Und als Benjamin neulich bei uns im Theater war, hat er gesagt, bitte spielt das, wenn ihr wieder spielen dürft und wenn ihr dafür neue Texte von mir braucht, dann schreibe ich euch die. Oder die Schauspieler können das doch improvisieren. Oder einer Inszenierung, die 8 Jahre alt ist, wie Medea von Michael Thalheimer, die ist schon vor 8 Jahren gemacht worden, als wäre sie für Corona programmiert. Constanze Becker steht ganz hinten, einsam auf einer Wand. Ihre Partner stehen ganz vorne an der Rampe, schauen sich nicht an, sprechen geradeaus. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Corona zu tun, ist aber ohne jede Veränderung jetzt ansetzbar. Also wir haben ganz verschiedene Stoffe und selbst Frank Castorf will seine Fabian-Inszenierung, die eigentlich im April hätte rauskommen sollen, im November auf die Bühne bringen. Wir hatten erst September ein Jahr drauf geplant, dann hat er 3 Tage später gesagt, nein, das ist mir zu weit weg. Egal, ich werde mich dran halten. Die Schauspieler werden das sicher thematisieren müssen, dass sie eigentlich sich sehr nahe sind, aber das jetzt halt nicht sein können. Wir spielen es trotzdem. Und wissen Sie, insofern, man muss das ja nicht immer so ein bisschen trocken, verkniffen, verstecken. Man kann ja da, wo es geht, die Corona-Problematik auch knallhart ansprechen. Das geht natürlich nur in so diskursiven Formaten, aber da, finde ich, ist das dann mit Lust und Spaß auch thematisierbar.
Weil Sie Castorf ansprechen und den Abend Fabian, das sind ja oft sehr lange Abende und auch sehr kraftvolle Abende und sehr körperliche Abende, wo auch eben ja, es auch laut zugeht und wo auch tatsächlich, glaube ich, die Begegnung der Schauspieler sehr konfrontativ und sehr direkt ist. Also Frank Castorf hat ja auch in einem Interview vor ein paar Wochen sich auch so ein bisschen politisch-gesellschaftlich geäußert und meinte, dass er sich von Frau Merkel nicht sagen lasse, wann er seine Hände zu waschen habe. Ist er jemand in der Zusammenarbeit, wo Sie sagen, das könnte schwierig werden in Corona-Zeiten?
Also aus diesem Grunde hatte ich ja mit ihm gemeinsam den Plan gefasst, dass wir Fabian auf den September 21 verschieben, in der frommen Hoffnung, dass wir dann den Spuk hinter uns haben. Das war ihm dann zu weit weg und er hat gesagt, nee, das ist denn gar nicht mehr das Lebensgefühl, in dem wir das jetzt entwickelt haben, diesen Fabian. Und deswegen haben wir jetzt gemeinsam beschlossen, er macht es im November und er wird sich an die Abstandsregeln halten müssen. Es ist ja ein Gesetz, er hält sich ja auch an den Brandschutz. Ja, wir machen ja auch kein offenes Feuer in seinen Inszenierungen. Aber natürlich wird er das hundertprozentig thematisieren. Auch da werden die Schauspieler das sicherlich ansprechen. Es wird auf die Proben Einfluss nehmen. Aber das heißt ja nicht, dass man, wie soll ich sagen, das verstecken muss. Man kann ja Dinge auch im Theater heutzutage thematisieren, auch wenn etwas nicht im Text so niedergeschrieben ist. Da hat ja gerade Castorf mit seinen Inszenierungen schon länger bewiesen, dass Schauspieler auch improvisieren. Und wir denken an Martin Wuttkes grandiose Verbaleskapaden in manchem Dostojewski. Also ich bin gespannt, wie das geht, aber gehen wird es müssen.
Weil das Berliner Ensemble sich ja auch als ein Autorentheater versteht. So habe ich es zumindest immer verstanden. Ja. Das ist ja auch Ihr Anspruch als Intendant, oder?
Absolut. Guckt
man jetzt auf diese Premieren im Herbst, also klar, es sind jetzt ungewöhnliche Zeiten. Unter Corona ist vielleicht vieles nicht möglich. Aber dennoch sind das, also nach meinem Blick hier, überwiegend Bearbeitungen. Ne? Olga Grasnova, Gott ist nicht schüchtern, ist ein Roman, der vor 3 Jahren rausgekommen ist. Gespenster ist ein Klassiker von Ibsen, Elektra kennen wir auch. Fabian hat eine klassische Romanvorlage. Wo bleibt da das Autorentheater? Das Originaltheater?
Na, es ist ja ganz viel. Nein, bei Olga Grasnova ist es so, das war ein Roman, das stimmt, aber sie hat selber diesen Roman zum Drama bearbeitet. Also es ist ihre neue...
Ich meine Originalstoffe, richtige neue Stoffe fürs Theater, richtig frisch auf der Bühne.
Naja, wir machen das neue Stück, die Uraufführung des neuen Dramas von Ferdinand von Schirach, Gott, als zweites Stück im Großen Haus. Dann spielen wir das neue Stück von Elfriede Jelinek, Schwarzwasser. Ich denke, wir haben eine gute Mischung und wir haben extrem...
Aber reicht Ihnen das? Hätten Sie nicht gerne mehr Originalstoffe auf der Bühne?
Was heißt Originalstoffe? Also
fehlt Ihnen das? Haben Sie zu wenige gute Stoffe, zu wenige gute Texte?
Also ich hätte gerne mehr Dramen, die ich von hier an heute, die ich leicht und gut im Großen Haus spielen kann. Davon hätte ich gerne mehr. Wie zum Beispiel eben Schirachs Gott oder jetzt Olga Grasnovas starke Syrien-Fluchtthematik. Davon gibt es nicht allzu viele, die sie normalerweise 30 Mal vor 700 Leuten spielen können und sie haben ein halbwegs gut besuchtes Theater. Das ist zugegeben schwierig.
Was braucht ein guter Text, ein Originaltext, wo Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, sagt, her damit, den will ich inszenieren?
Er braucht Figuren, er braucht Sprache, er braucht Konflikt, also Drama, und er braucht natürlich ein Thema, das nicht ein Nischenthema ist, sondern das möglichst ein Stoff ist, wo heute auch, wenn wir über das Große Haus reden, ein großes Publikum sagt, deswegen gehe ich ins Theater und deswegen gehe ich in dieses Theater.
Corona, wäre Corona ein Thema?
Klar ist Corona ein Thema. Corona wird aber, glaube ich, uns in vielen Kunstformen begegnen, auch auf der Bühne, nicht unbedingt 1:1. Es kann schon sein, dass Autoren jetzt auch ein Corona-Drama schreiben, aber ich weiß jetzt schon, dass 2 Regisseurinnen, die bei uns nächste Spielzeit arbeiten, nämlich die wunderbare slowenische Regisseurin Mateja Koležnik, die eben Ibsens Gespenster inszeniert, uns jetzt schon gesagt hat, bitte, wir brauchen ein neues Bühnenbild als das, was ich ursprünglich geplant hatte, weil diese Erfahrung der Corona-Zeit führt mich zu einer anderen Inszenierung. Es wird mehr von isolierten Menschen handeln, wofür der Ibsen eine ziemlich gute Vorlage ist, aber die Inszenierung wird eine andere sein.
Ich will Sie noch auf einen Namen ansprechen, ein sehr anerkannter großer Nachkriegsautor, nämlich Rolf Hochhuth, der vor einigen Tagen gestorben ist. Ein Mann, der ja in einer sehr, wie soll man es formulieren, ambivalenten Weise mit dem Berliner Ensemble verbunden war, nämlich über eine Stiftung als Eigentümer des Gebäudes. Da gab es ja jahrelangen Streit, auch mit ihrem Vorgänger Klaus Peimann vor allem. Da ging es um Fragen, dass Hochhuth seine Stücke dort spielen lassen wollte, dass er bestimmte Veranstaltungen nicht haben wollte, da auch inhaltlich eingreifen wollte. Und wie geht es jetzt eigentlich nach seinem Tod für das Berliner Ensemble weiter?
Also zuerst mal muss man sagen, dieser Streit lag auch daran, dass sich da 2 gefunden hatten, die furchtbar gerne öffentlich stritten. Und zwar meiner Ansicht nach auch oft des Streits um des Streites willen. Denn in Wirklichkeit waren alle Fragen zwischen der Stiftung und dem Land Berlin per Vertrag geklärt. Also man hätte sich da gar nicht laut streiten müssen, aber die beiden hatten eben Spaß dran. Rolf Hochhuth war ja ein wunderbarer Rappelkopf, der unheimlich streitlustig war, der aber auch sehr charmant sein konnte. Um die Nachfolgeregelung muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Er war zuletzt aus eigenen Stücken nur noch der Ehrenpräsident der Ilse-Holzapfel-Stiftung. Johanna Binger, seine Witwe, ist schon seit geraumer Zeit Stiftungsvorsitzende Vorsitzende gewesen. Es gibt einen langfristigen Mietvertrag über das Gebäude des Berliner Ensembles, das frühere Theater am Schiffbauer Damm, zwischen dem Land Berlin und der Ilse-Holzapfel-Stiftung. Also das BE wird weiterhin in diesem wunderbaren Haus spielen können. Und mit Frau Binger muss man sich wirklich nicht kloppen.
Das sind gute Nachrichten für das Gebäude des Berliner Ensembles, aber es gibt natürlich auch schlechte Nachrichten, was tatsächlich den finanziellen Zustand des Berliner Ensembles und vieler, vieler Privattheater in Berlin angeht. Das Berliner Ensemble ist ja nun mal ein Privattheater, klar, mit öffentlicher Förderung, mit einem Großteil öffentlicher Förderung, aber dennoch ein Privattheater. Mhm. Sie haben ja vor ein paar Wochen mit vielen Kolleginnen und Kollegen da auch einen offenen Brief verfasst und nach mehr Unterstützung durch die Politik verlangt in diesen Corona-Zeiten. Jetzt stehen Sie davor, dass Sie ein Drittel ihrer Tickets verkaufen können vermutlich in der nächsten Saison im Vergleich alten Saison, also, oder? Das ist natürlich ein Rieseneinbruch, oder? Sie werden jedenfalls weniger Einnahmen haben, das steht schon mal fest.
Viel weniger Einnahmen. Also wir werden allein bis zum Sommer, da wir ja auch viele Gastspiele absagen mussten, allein von März bis zum Sommer haben wir ungefähr 1 Million weniger Einnahmen. Allerdings gibt es ja ein Instrument, das das Berliner Ensemble als Privattheater auch nutzt. Die Staatstheater, glaube ich, nutzen es noch nicht, nämlich Kurzarbeit. Das ist eigentlich die einzige Chance, finanziell ein nicht so riesiges Defizit am Ende des Wirtschaftsjahres anzumelden. Wir schätzen auch ungefähr nur noch 30% maximal unserer Einnahmen, aber eben auch Kurzarbeit gegenrechnen. Fatal wäre, wenn das Ganze auch in 2021 weiterginge, denn dann wird es mit der Kurzarbeit irgendwann vorbei sein, weil das Theater ja immer mehr zu einem normalen Spielbetrieb kommen muss. Und das wage ich gar nicht vorherzusehen. Die Privattheater haben gesagt, wenn wir ein solches Defizit haben werden, dann wird es für sie nicht möglich sein, das alleine aufzufangen. Und damit sind natürlich Bühnen wie zum Beispiel die Komödie am Kurfürstendamm oder das Renaissance-Theater oder die Theater der Stage-Holding noch sehr viel krasser betroffen, weil sie nicht wie das BE und die Schaubühne, die auch ein Privattheater ist, zu den 5 großen Theatern in Berlin zählen, sondern weil sie die kleineren, wirklich privaten Theater sind, die nur eine sehr geringe städtische Unterstützung bekommen.
Das heißt, unterm Strich beruhigen Sie uns eher, was die finanziellen Aussichten des Berliner Ensembles angeht?
Das Berliner Ensemble wird wahrscheinlich mit am besten in diesem Jahr aus dieser Situation hervorgehen können, was aber daran liegt, dass wir eben Kurzarbeit angemeldet haben. Das hat die Komödie zum Beispiel auch. Aber dieses Spielen mit vor einem kleinen Saal, also beziehungsweise vor allem nur zu einem Drittel besetzten Saal, das ist für die Theater, die sehr viel stärker von den Einnahmen noch abhängen, als wir richtig nicht möglich. Das weiß ich. Ich bin im ständigen Austausch durch eine gemeinsame Gruppe Privattheater, die wir uns alle 14 Tage unterhalten im Moment, per Zoom-Konferenz. Und da weiß ich von Martin Wölfer ganz aktuell, wenn er nicht mindestens 60% bis 100% vor einer Aufführung wie Mord im Orient Express in seinem Theater hat, dann kann er nicht spielen. Und das ist wirklich knallhart.
Der Leiter der Komödie am Kurfürstendamm.
Ja, genau.
Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Allerspätestens hören wir dann wieder vom Berliner Ensemble am 4. September bei der Uraufführung und bei der Eröffnung der neuen Saison. Das wird ja unter Corona-Regeln eine große Party vermutlich sein, aber auch nur mit Abstand, oder?
Auf jeden Fall mit Abstand. Es wird auf alle Fälle, ich würde es natürlich nicht eine große Party nennen, wie Sie das jetzt ohne
Nein, danach, natürlich nach dem Stück.
Es wird ein großes Ereignis für uns alle sein, wenn wir das erste Mal wieder in einem Theater sitzen und sich ein eiserner Vorhang hebt und endlich wieder Schauspieler live auf der Bühne sind und wir diese Digital-Amüs-Girls, die wir im Moment dem Publikum verschenken. Aber wenn das dann nicht mehr alles ist, sondern Theater, so wie es gehört, live. Dankeschön.
Danke, Herr Reese. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Gabi Wuttke.
Gegen den Abriss der städtischen Bühnen in Frankfurt hat das Landesdenkmalamt sein Veto eingelegt. Es stellte das Foyer der Theaterdoppelanlage unter Denkmalschutz, berichtet die FAZ. Es erfülle die gesetzlichen Voraussetzungen eines Kulturdenkmals aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen, heißt es in einem Gutachten. An seinem Erhalt bestehe öffentliches Interesse, so Landesdenkmalpfleger Heinz Wionski in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der im Januar beschlossene Abriss dürfte jetzt Makulatur sein. Mit den Stimmen von CDU und AfD ist der Schriftsteller und Lyriker Jörg Bernig zum Leiter des Kulturamtes im sächsischen Radebeul gewählt worden. Das berichtete zuerst die Sächsische Zeitung. Bernig, der mit seinem Gedichtband Winterkinder und seinem Roman Hinter der Stille Anfang der 2000er Jahre bekannt geworden war, habe wiederholt rechte Positionen vertreten und in Medien der neuen Rechten veröffentlicht. 2015 hatte Bernig den Essay Zorn allenthalben geschrieben und gehörte 2018 zu den Erstunterzeichnern der sogenannten gemeinsamen Erklärung von Rechtskonservativen und Neurechten gegen die Geflüchtetenpolitik der Bundesregierung. Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Stadtrat von Radebeul, Borowitzki, wirft der CDU-Fraktion vor, aus rein ideologischen Gründen gehandelt zu haben. Sie hatte Bernig als Kandidaten aufgestellt. Der 56-jährige Bernig ist Mitglied im Deutschen PEN, der Sächsischen Akademie der Künste und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Der Berliner Senat will versuchen, die Kunstsammlerin Julia Stoschek in der Hauptstadt zu halten. Stoscheks Überlegungen, wegen einer Mieterhöhung ihre Dependance für zeitgenössische Medienkunst aufzugeben, hatte Mitte Mai für Schlagzeilen gesorgt. Die Galeristin hatte sich aber auch schon früher über mangelndes Engagement der Stadt und des Bundes beklagt. Nachdem die Kunstsammler Flick und Olbricht Berlin den Rücken kehren, sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer im ZDF:
Als ich die Nachricht gehört habe, habe ich sie versucht, telefonisch zu erreichen. Ich habe ihr noch eine SMS hinterher geschickt. Ich habe in der vergangenen Woche eine Mail geschickt, bisher ohne jede Reaktion. Null, gar nichts, niente. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil einerseits wird auch durch sie der Eindruck erweckt, die Stadt würde sich nicht kümmern, aber ich kriege gar keine Chance.
So Berlins Kultursenator Klaus Lederer.
We rise together, we fall together. It all comes down to family.
Thank God for General Hospital.
Yes, here. Thank God.
General Hospital, weekdays on ABC.
Heute Abend wird die vorerst letzte Folge der US-Fernsehseifenoper General Hospital ausgestrahlt. Nach 57 Jahren und 14.500 Folgen wird sie am kommenden Donnerstag zum ersten Mal ausfallen. Grund ist, dass auch der Sender ABC seit März keine neuen Folgen produzieren konnte. Sogar der Vorrat von gestreckten Folgen durch eingebaute Rückblenden ist erschöpft.
Gabi Wuttke mit den Kulturnachrichten. Und wir gehen jetzt nach München. Oder besser gesagt, wir gehen zu zwei Rappern aus dem Senegal, nämlich Xuman und KT. Die bei der München Biennale zu hören waren.
Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Y'a de bonnes, y'a de mauvaises, mais y'a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Y'a de bonnes, y'a de mauvaises, mais y'a des nouvelles pour vous. Plantes et écorces, poudre et racines, décoction, feuilles séchées, traditionnelle médecine. Marabout, tradit praticien, guérisseur chaman, sorcier vaudou qui soigne l'âme afin de guérir l'homme. On a plus foi au pouvoir des esprits qu'à toutes ces ordonnances que le docteur prescrit. C'est presque la norme de voir des sages-femmes aidant les matrones à faire accoucher dans les maternités afin de faire baisser le taux de mortalité infantile et maternelle. De nos jours encore, donner la vie ici peut être mortelle. De nos jours encore, donner la vie ici peut être mortelle. Certaines pathologies sont comme des produits de luxe, impossibles à traiter dans des hôpitaux vétustes. Trop de malades pour des soins parfois insuffisants. Dans certaines régions, il y a 2 médecins pour 10 000 habitants. On est peu ou mal préparé face aux endémies qui font toujours autant de morts depuis des décennies à cause de la promiscuité, manque d'hygiène, malnutrition, problème d'accès à l'eau potable et manque d'informations. Mais la santé n'est pas prioritaire sous nos cieux. L'État fait ce qu'il peut, mais peu. C'est pas demain la veille qu'on verra les choses changer tant que nos dirigeants iront se soigner à l'étranger.
Ein Journal rappé haben sie zur Online-Eröffnung der Münchner Musikbiennale präsentiert. Dieses so wichtigen Musikfestivals für den musikalischen Nachwuchs, ein sehr vielfältiges Festival, wo eigentlich auch Opern und auch neue Musik zum Teil zu hören ist oder auch Hörspiele und auch Soundkunst, aber eben auch Hip-Hop-Stars aus dem Senegal. Ein Journal Rapé, das sind gerappte Nachrichten, damit ging es los. Jon Florian Fuchs verfolgt für uns diese Münchner Musikbiennale. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Worum geht es da in diesen gerappten Nachrichten?
Da geht es tatsächlich um die ganz großen Fragen, die den schwarzen Kontinent betreffen, nämlich um Kolonialisierung, um die Ausbeutung durch die verschiedenen Kolonialmächte Europa, jetzt zunehmend China. Und es gibt jeden Abend eine neue Ausgabe, die geht so 5 bis 8 Minuten. Und in diesen 5 bis 8 Minuten eröffnet sich ein ganzer Kosmos. Mal ist das total ernst bei diesen bei den gerade erwähnten Fragen, mal ist das auch durchaus heiter. Gibt es ein Stück, das heißt Postkarte, wo dann tatsächlich auch so eine afrikanische Idylle beschworen wird, ein kleines bisschen Augenzwinker. Dann geht es wiederum um die Stammeskultur, um die großen Unterschiede auch, dass nämlich die Ahnen, die Herkunft tatsächlich eine große Rolle spielt und auch diese Idee, dass ein ganzes Dorf praktisch zur Familie wird, die dann auch ein Waisenkind erzieht. Das ist zutiefst menschlich, das ist sehr musikalisch, tanzbare Nachrichten, tanzbare Debattenkultur. Ganz großartig fand ich
das bisher. Ist auch ungewöhnlich für die Münchner Musikbiennale, oder?
Das ist total ungewöhnlich. Das ist natürlich in diesen Zeiten aber tatsächlich Gold. Denn es ist die Möglichkeit, eben ein Digitalformat zu haben, das jetzt eben nicht das übliche Wohnzimmerkonzert ist, das jetzt nicht der 300. Stream ist, wo sich jemand was überlegt und dann doch ein Zoom-Kanal nicht richtig funktioniert, sondern das Ganze ist professionell produziert, mit Unterstützung auch von verschiedenen Geldgebern, auch der Siemens-Musikstiftung etwa. Und das sind eben dann nicht die oft satirischen Nachrichten, die die beiden sonst vor Ort machen, regierungskritisch ist das vor allen Dingen, sondern es ist eben wirklich für uns gemacht, gleichsam eine lehrreiche, ja, nicht mal Viertelstunde, eine lehrreiche 6, 7, 8 Minuten.
Übrigens auch nachzuschauen dann auf der Seite der Münchner Musikbiennale, dort ist dieses Video auch zu sehen, in ganzer Länge auch mit den entsprechenden Images, mit den entsprechenden Filmen auch, Ausschnitten, den Nachrichtenausschnitten, um die es da geht. Corona spielt auch eine große Rolle, aber dann war da heute Abend in München auch ein Mann zu erleben, der eigentlich tatsächlich, ja, eine analoge Oper beziehungsweise etwas auf die Bühne bringen wollte für Menschen, die dort tatsächlich auch hingehen und sich das vor Ort anschauen, im Residenztheater zum Beispiel. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist dann doch etwas anderes geworden. Eher, ja, ein Hörspiel offenbar in mehreren Teilen. Das wollen wir gleich nochmal klären. Wir haben mit ihm gesprochen vorher, Georges Cameron, und er hat sich da über die Ambivalenz auch, ja, des Arbeitens in Corona-Zeiten geäußert.
Im Grunde genommen ist das auch zum Verzweifeln, weil eben die Sinne gar nicht voll eingesetzt waren. Man schaut sich nicht mal in die Augen, es gibt diese Kamera, man schaut auf den Bildschirm, die Kamera liegt da drüber und so weiter. Und die Atmosphären des Raumes, des Gemeinsamen, finden halt überhaupt nicht statt. Und das ist jetzt eben so diese Ambivalenz. Auf der einen Seite passt das natürlich zum Stoff, würde ich sagen, und sogar zu dem, was wir gerade so erleben, auch in unseren Trennungen, in dieser Distanzierung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch etwas, was ich nicht ständig erleben möchte.
Sagt Georges Cameron, und es hörte sich dann so an.
Dann blendet das Bild auf, Kinder in Tränen. Dann blendet das Bild auf, ohne die Nachbarin. Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt der schwarze Mann zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht das Schabe Fleisch aus dir. Dann blendet das Bild auf, schwarze Gewänder. Solange die Nachbarin da ist, weiß man, dass sie noch lebt. Warte, warte nur ein Weilchen.
Ja, das ist eine Art erste Fassung der Arbeit von Georges Cameron und Kathy von Eck, die eigentlich viel ausführlicher als Uraufführung auf die Bühne kommen sollte, aber jetzt heute Abend als Hörspiel zu hören war. Unter welchen Umständen?
Naja, man macht jetzt eine Trilogie, es wird im Folge noch eine Klanginstallation geben und vielleicht mal ein fertiges Musiktheater, und das ist also tatsächlich ein nicht großer Teil, aber ein Teil des Ensembles vom Münchner Residenztheater, das hier mit Cameron und Kathy von Eck eben das Hörspiel produziert hat, ein Hörstück, ein Hörspiel, wie auch immer man das nennen will. Tja, würden Sie zu dieser Musik tanzen und finden Sie das komplex, was Sie gehört haben? Wahrscheinlich würden Sie sagen, eher nicht. Da merkt man dann doch den eklatanten Unterschied zwischen zwischen den Senegalesen und dem, was hier heute Abend zu hören war. Das ist eine dürftige Allerweltskost wirklich, die eigentlich auch ärgerlich ist, weil auch hier sind ziemliche Produktionskosten. Das ist sozusagen die offizielle große Eröffnungsproduktion der Biennale. Und das ist intellektuell, musikalisch und inhaltlich wirklich derart dürftig. Es wird dann noch ein Geflüchteter reingeschaltet, der dann auch noch sagt, jetzt musste ich auch noch von Bayern an die Ostsee und hatte nur zwei Koffer dabei. Wissen Sie, das höre ich alles, dieses vermeintlich politisch korrekte und auch letztlich aber fürchterlich biedere, diese Themen auch noch reinzuschalten. Und vorher sehe ich die Bilder von den tausenden Geflüchteten, die da im Meer untergehen und höre sozusagen, was man vom anderen Kontinent uns sagt. Und dagegen muss ich sagen, ist es eigentlich eine Frechheit gewesen, dieses Stückchen heute.
Was hatte es denn mit Fritz Lang zu tun? Also M, eine Stadt zu einem Mörder, das scheint sich ja auf den Film zu beziehen, oder?
Ja, das kommt so ein bisschen kommt es rein. Wir haben es auch gerade schon gehört, also da geht es um diesen Kindermörder, aber das ist viel assoziativer angelegt. Die Bedrohung ist letztendlich in der Stadt selber durch Corona, aber auch durch Überwachung. Auch dieses Thema gibt es natürlich platt 1:1. Überall sind Kameras, die auf uns runterschauen. Also das sind alles so Themen, die wirklich jeder von uns eigentlich parat hat und die jeder irgendwo kennt und weiß, da ist leider wirklich kein Erkenntnisgewinn. Und das ist auch eben von den Mitteln heutiger Hörkunst so schwach. Also man kann so irrsinnig viel machen. Man kann ja schon am Heimcomputer viel produzieren, aber wenn man ein bisschen sich auskennt mit Hörkunst, mit etwas avancierteren Sachen, dann muss ich sagen, fällt das leider ästhetisch auch noch ziemlich ab.
Vielleicht rehabilitiert sich das ja demnächst. Das ist ja ein Triptychon insgesamt geworden jetzt, einfach durch die Bedingungen. Ne? Dieser erste Teil als Hörspiel und dann geht es weiter auf der Bühne oder nur teilweise auf der Bühne? Was ist da noch geplant?
Genau, das ist der Plan, eben über die Klanginstallation zum Musiktheater dann zu kommen. Aber ich muss sagen, es muss sozusagen mehr intellektueller Input sein. Und das, was wir vielleicht alle auch nicht mehr hören wollen in diesen Zeiten, ist das Problem bei einer Zoom-Konferenz, die nicht funktioniert oder wo Leute thematisieren, dass sie gerade in der Zoom-Konferenz sind. Das wird nämlich auch noch reingeschaltet nach dem Motto, ah, wir müssen ja jetzt mit der Situation umgehen. Was machen wir denn jetzt? Haben wir ein Hörspiel zu machen? Ich sag's Ihnen ehrlich, diese Schluffigkeit hängt mir so zum Hals raus und das ist wirklich deswegen bin ich wirklich erzürnt nach diesem Abend.
Das
ich glaube nicht, dass da noch was Großartiges rauskommt. Also einfach Journal Rapé hören und Kamerun beiseite lassen. Also Senegal schlägt im Match Kamerun. In dem Fall muss dieser Karlauer sein.
Ist aber natürlich auch ein sehr harter Vergleich, ne? Zwischen zwei völlig verschiedenen Total. Kontexten und auch Kulturwelten. Ne?
Aber man merkt einfach diese Energie. Es ist eine Frage der Energie und auch der Ernsthaftigkeit. Und mich hat dieses Journal Rapé wirklich in jedem einzelnen 6 Teile sind da, auf je eigene Weise wirklich extrem berührt. Und dieser Audioabend, wie gesagt, heute hat mich leider dann doch völlig kalt gelassen.
Also es ist ein sehr zweigeteilter Eindruck von der Eröffnung, ja von der digitalen Eröffnung dieser Münchner Musikbiennale, dieses ja sehr renommierten Festivals, was ja vor 35 Jahren von niemand Geringerem als Hans-Werner Henze gegründet worden ist, für den Nachwuchs in diesem Fall also in der digitalen Fassung aufgrund der Corona-Bedingungen. Jörn Florian Fuchs, ich danke Ihnen sehr für Ihre Eindrücke.
Gerne.
Kultur ist ja nun mal Ländersache, das wissen wir und das merkt man auch bei den Corona-Hilfen für Künstlerinnen und Künstler. Die fallen sehr unterschiedlich aus. Wir haben schon aus verschiedenen Ländern berichtet, aus Bayern, wo sich die Hilfen stark verzögern zum Beispiel, aus Berlin, wo sie teilweise üppig und schnell fließen. Und jetzt interessiert uns Brandenburg. Dort hat sich die Landesregierung für Kleinststipendien entschieden, für die man sich bewerben muss. Christoph Richter hat sich umgehört.
Mir sind sehr viele Aufträge weggebrochen.
Annette Paul ist eine kleine, drahtige Person, ein Allround-Talent. Bildhauerin, Restauratorin und Performance-Künstlerin.
Und bin da zum Beispiel in den Schlössern und Parkanlagen hier in Sanssouci unterwegs, als Hofdame, als Schlossdrache und bin auch sehr viel in der Kulturvermittlung für Schülerinnen und Schüler aktiv. Das ist natürlich alles weggebrochen.
Zudem kuratiert sie Ausstellungen, orchestriert theatrale Interventionen, plant derzeit ein Gesprächsforum für Streitkultur, eine Art Disputationsarena. Im Oktober sollte es eigentlich starten. Wegen der Pandemie wird daraus vorerst nichts. Annette Paul versucht, das Beste draus zu machen.
Auf der einen Seite muss ich schon sagen, dass ich das als enormes Geschenk empfinde, dass man sich auf sich selbst besinnt. Dafür hat man jetzt mal die Zeit. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, ist es sehr tragisch, dass so viel wegbricht.
Wann sie wieder Geld verdienen kann, Annette Paul weiß es nicht. Sie hat sich zunächst wie viele andere Künstler auf das Land Brandenburg verlassen, das versprochen habe, keinen zurückzulassen. Doch statt mit Soforthilfen die Einnahmeverluste zu kompensieren, habe das Land ein sogenanntes Mikrostipendienprogramm ins Leben gerufen. Kunst- und Kulturschaffende können damit, wie es heißt, einmalig 1.000 Euro bekommen.
1.000 Euro? Ja, das hilft vielleicht für 5 Wochen. Damit kommt man nicht weit. Denn es ist zwar so, dass manche Künstlerinnen und Künstler keine großen Betriebskostenausgaben haben, aber die haben ihre Lebenshaltungskosten. Und da haben wir hier ein großes Problem.
Denn Künstler, die keine Rücklagen haben, sollen für die privaten Lebenshaltungskosten Grundsicherung, also Hartz IV, beantragen, so der Wille der brandenburgischen rot-schwarz-grünen Koalition. Doch genau das stößt bei Betroffenen auf massiven Widerspruch.
Ich sage zu dem Vorschlag, das ist kein machbarer Weg.
Es sei versprochen worden, dass die Anträge vereinfacht würden, doch das sei mitnichten so.
Wir haben ja Kolleginnen und Kollegen, die haben einen Antrag gestellt, der hatte dann 52 Seiten, die ausgefüllt werden mussten.
Zudem dürfe man dann ja auch nicht mehr weiterarbeiten, so manche Kunstkarriere stehe daher vor dem Aus. Während für die Autoindustrie viel getan werde, lasse man die Kreativen hinten runterfallen, kritisiert Annette Paul. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle, eine energische Sozialdemokratin aus Frankfurt-Oder, kann mit derlei Klagen wenig anfangen. Das Mikrostipendienprogramm sei ein erster Schritt, damit auch in diesen Zeiten Künstler weiterarbeiten könnten, sagt Schüle. Gedacht ist es für die etwa 4.000 brandenburgischen Künstlerinnen und Künstler, denen sie allen mit einer einmaligen Finanzspritze von 1.000 Euro helfen wolle.
Und ich wollte nicht in eine Situation geraten, wo ich dem 2001. Künstler aus der KSK sagen muss, es tut mir leid, nach dem Windhundprinzip warst du leider ein bisschen zu spät, ein bisschen zu langsam und du bekommst jetzt kein Geld mehr. Das heißt, ich habe mir die Künstlersozialkasse als formales Kriterium zu Rate gezogen und ich wollte, dass alle potenziell den gleichen Anspruch haben und habe mich deshalb für die Summe von 1.000 Euro entschieden.
Mehr Geld sei für die freien Künstler einfach nicht drin, heißt es. Anders als in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen, wo man 2.000 Euro zahlt. In Bayern sind es gar 3.000 Euro über 3 Monate verteilt. Die freischaffenden Künstler kritisieren deshalb die mangelnde Unterstützung des Landes. Der Brandenburgische Verband der bildenden Künstlerinnen und Künstler, kurz BVBK, hat vergangene Woche daher einen offenen Brief geschrieben. In dem wird gefordert, die Lebenshaltungskosten aller Solo-Selbstständigen, also auch der Künstlerinnen und Künstler, als Betriebskosten anzuerkennen. Gerichtet ist der Appell an die brandenburgische Regierung, hat nichts gebracht, sagt Jutta Pelz, die Vorstandsvorsitzende des BVBK, und moniert den bisweilen autoritären Tonfall in der Landesregierung.
Ja, es ist ein sehr großes kulturelles Erbe im Land Brandenburg. Wir sind da alle stolz drauf und man schafft es offenbar nicht, den Transfer zu machen auf die zeitgenössischen Künstler, die eben jetzt auch ihr Werk schaffen und die dringend in die Lage versetzt werden müssen, dass sie ihren kulturellen Beitrag für das Land leisten.
Deutlich wird am Beispiel Brandenburg, die Kulturszene liegt am Boden. Künstlerinnen und Künstler kämpfen ums Überleben. Der Coronavirus erschädigt nicht nur die Lungen, sondern das künstlerische Leben generell. Weshalb die Potsdamer Künstlerin Annette Paul ein Umdenken fordert, auch in der Potsdamer Staatskanzlei.
Genau dieses Leben, die Kreativität, die muss wertgeschätzt werden. Und ich glaube, ja, die bekommt gerade zu wenig Wertschätzung.
Wie in Brandenburg Künstlerinnen und Künstlern in Corona-Zeiten geholfen wird. Christoph Richter, unser Landeskorrespondent mit seiner Recherche. Und Tobias Wenzler schaut in die Feuilletons von morgen.
Was ist das nur für eine Welt, fragt Hans Zippert und meint nicht die Tageszeitung Die Welt, für die er das schreibt, sondern das derzeitige Leben, nicht nur mit Corona, sondern nun auch noch mit Zecken. Das Deutsche Rote Kreuz hat nämlich vor erhöhter Zeckengefahr gewarnt. Und im Kopf des Satirikers Zippert vermengen sich deshalb munter das Virus und der kleine Beißer. Man kann auch Corona haben und trotzdem von einer Zecke ausgesaugt werden, wohingegen ein Zeckenbiss wahrscheinlich nicht vor Covid-19 schützt, schreibt er. Mundschutz nutzt gar nichts, aber Abstand könnte helfen, wobei man leider nicht weiß, wo die Zecken sitzen. Sind Zecken eigentlich korrupt? Die Frage ist nicht ganz unberechtigt, wenn man das Interview in der Süddeutschen Zeitung liest, das Agnes Strigan mit Heiner Hastedt geführt hat. Der Philosoph hat ein Buch über die Korruption geschrieben und definiert sie als Missbrauch von Macht zum partikularen Vorteil. Missbraucht nicht auch eine Zecke, dieser hinterhältige Vampir, ihre Macht zu ihrem partikularen Vorteil? Der Philosoph Hastedt nennt allerdings andere Beispiele. Denken Sie an die Abrechnung von Pflegeleistungen in Deutschland, an das Geschäft mit dem Lebensende. Korruption kann im Umfeld bester Absichten geschehen. Auch an sein eigenes Metier, die Wissenschaft, denkt er. Geld einnehmen ist bisweilen wichtiger als selbstständig denken. Die eigene Schule wird in den Mittelpunkt gerückt, andere Perspektiven werden eher unterbelichtet, schreibt Heiner Hastedt. Ich möchte aber keine Demaskierung in alle Richtungen betreiben. In ihren Grauzonen berührt Korruption das allzu Menschliche. Einiges von dem, was Bülent Mumay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Türkei schreibt, ist ganz sicher ein Fall von Korruption nach Hastedts Definition. Die Bertelsmann Stiftung hat nun festgestellt, die Türkei sei mittlerweile eine de facto Diktatur. Und Mumay überprüft das nun anhand von Beispielen. Die geringste Kritik an der Regierung wird mit Zensur und Festnahmen unterdrückt. Todesdrohungen gegen Andersdenkende aber bleiben folgenlos, schreibt er. Von der Opposition regierten Kommunen werden entweder Zwangsverwalter vorgesetzt oder die Finanzquellen abgedreht. Außerdem sei es strafbar, über den Zustand der türkischen Wirtschaft zu reden. Gemäß einer Verordnung zur Verhinderung von Manipulation kann mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden, wer Fakten über die Wirtschaft veröffentlicht, darüber schreibt oder in den sozialen Medien teilt. Bülent Mumays Fazit mit Blick auf die Einstufung der Türkei als de facto Diktatur: Ich appelliere an die Zuständigen in der Bertelsmann Stiftung. Sagen Sie uns doch bitte, was wir noch tun müssen, um das de facto loszuwerden. Wenn die Welt außer Kontrolle und das eigene Leben gleich mit aus den Fugen geraten scheint, gibt es eine einfache Lösung, schreibt Ursula Scheer, ebenfalls in der FAZ, wohl nicht mit Blick auf die Türkei, sondern eher auf Deutschland, und empfiehlt den Besuch eines Baumarkts. In seinen weiten Hallen stellt sich die Illusion eines vollständig reparierbaren Lebens ein, schreibt Scheer. Das Board wackelt? Abhilfe könnten Senkkopfschraube, Linsenkopfschraube, Rundkopfschraube in Kreuz- und Längsschlitz, Schlüsselkopfschraube mit Sechskantkopf, Konusplättchen für Schrauben und zum Versenken in der Wand 20 Sorten Dübel schaffen. Klingt das nicht wie Poesie?
Tobias Wenzel aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.